Ja, ihr Lieben, wir reden irgendwie die ganze Zeit von Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Er ist quasi der Kern unseres Glaubens. Alle drei sind Gott und doch ist es ein einziger Gott. Also ein Gott, drei Personen. Und letztes Mal haben wir dieses Bild hier gesehen und angeschaut, das versucht ein bisschen darzustellen, wie Gott ist, diese Dreieinigkeit ist. Also wir sehen, das Ganze ist eine Gottheit, ein Gott, drei Personen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, jeder ist Gott, aber der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und so weiter. Und darum kann man diese Personen nicht einfach austauschen, wie man möchte. Also wir sind nicht Kinder des Geistes, wir sind auch nicht Kinder von Jesus, wir sind Kinder des Vaters. Und nicht der Vater hin am Kreuz, sondern der Sohn. Aber wie muss man sich jetzt diese Dreieinheit vorstellen, diese drei Personen? Ist das statisch oder wird da kommuniziert untereinander? Nun, irgendwie ist es ein Stück weit ein Geheimnis. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt, es gibt keine Abhandlung, so wo das A bis Z aufgeschrieben wäre, aber doch gibt uns die Bibel ein gewisses Licht da hinein. Zuerst mal zeigt uns die Bibel, dass diese drei Personen aneinander wirken. Wir sehen das zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 18, wo es heißt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, also die Maria, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Das heißt also, der Heilige Geist zeugt das Kind im Bauch der Maria. Der Heilige Geist hat Jesus erschaffen im Bauch der Maria. Und da sehen wir auch, dass die Dreieinigkeit beteiligt ist. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn geht, der Heilige Geist schafft das Kind im Bauch. Sehr schön sieht man das Zusammenspiel der Dreieinigkeit auch bei der Taufe von Jesus. Ich habe diesen Vers letzten Sonntag auch gelesen, aber der ist so genial, ich muss den nochmal lesen. In Markus 3, Vers 16 und 17. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Das ist wie ein Familientreffen, ein göttliches Familientreffen. Der Vater bestätigt den Sohn und seine Mission. Der Heilige Geist ist auf dem Sohn und er bleibt auf ihn. Er leitet ihn durchs Leben hindurch. Dann eindrücklich finde ich auch die Beteiligung des Geistes an der Auferstehung von Jesus. In Römer 8, Vers 11, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Also die drei Personen, die sind also nicht Einzelkämpfer, sondern das ist Teamwork. Da ist gegenseitige Unterstützung und auch gegenseitige Abhängigkeit. Das bedeutet, es gibt Leben in Gott. Da ist, in sich hat er es lebendig in sich. Und darum gibt es auch eine gewisse Unterschiedlichkeit. Das ist noch spannend. Also wir können sagen, die Dreieinheit der Personen und ihr gegenseitiges Wirken aneinander gehören zum ewigen Wesen Gottes. Ich finde das ein ganz wichtiger Satz. Darum sage ich ihn noch einmal. Also die Dreieinheit der Personen, die drei Personen und ihr gegenseitiges Wirken aneinander, das gehört zum ewigen Wesen von Gott. In der Theologie sagt man dem auch wechselseitige Durchwirkung. Die drei Personen sind also einerseits einzeln und gleichzeitig durchdringen sie sich gegenseitig ohne Unterbruch. Und zwar so sehr, dass es eben ein Gott ist. Und das ist so intensiv, dass Jesus sagen kann, ich und der Vater sind eins. Oder auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt also, die drei Personen sind das, was sie sind, niemals unabhängig voneinander, sondern nur in der gegenseitigen Aktion. Vater, Sohn und Geist sind so fest miteinander vereint, dass sie gegenseitig sich vollständig durchdringen und einander alles geben, was sie sind. Und das ist die totale Hingabe, gegenseitig. Aber warum ist Gott eigentlich ein dreieiniger Gott? Warum nicht einfach ein Gott, eine Person, fertig? Wäre doch ein bisschen einfacher zu verstehen. Nun, jetzt wird es spannend, finde ich. Wir wollen dem auf die Spur gehen. Es ist tatsächlich so, dass es in keiner Weltreligion einen dreieinigen Gott gibt. Also nur die Bibel kennt das. Und das bedeutet nämlich, dass Gott in seinem tiefsten inneren Wesenskern auf Beziehung angelegt ist. Und wie sieht diese Beziehung aus? Ist die geprägt von einer strengen Hierarchie, von Macht, von Unnahbarkeit? Nein, absolut gar nicht. Wir sehen zum Beispiel in Johannes 1, Vers 18 ein sehr liebevolles Bild von der Beziehung. Hier wird gesagt, dass der Sohn von Ewigkeit her im Schoße des Vaters ist. Das ist ein altes Bild für Liebe und innige Nähe. Der Sohn ist im Schoße des Vaters. So schön, oder? Eine Beziehung. Oder der Heilige Geist. Jesus sagt über ihn in Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Der Geist will den Sohn groß machen. Das ist sein Anliegen. Oder auch Johannes 17, Vers 4 und 5, da heißt es, der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater verherrlicht den Sohn und das seit Ewigkeit her. Ich finde das so schön. Da ist Liebe, da ist Beziehung. Da gibt es kein Kompetenzgerangel. Da wird nicht gelbögelt oder so. Da will man sich gegenseitig verherrlichen. Aber was meint denn verherrlichen? Was meint das? Verherrlichen bedeutet jemanden preisen, jemanden genießen, sich über jemanden freuen. Dazu gehört aber auch, jemandem zu dienen und ihn an die erste Stelle zu setzen. Also anstatt zu erwarten, dass der andere mich glücklich macht, setze ich alles daran, dass ich ihn glücklich machen kann und ich bin bereit, mich sogar auch zurückzunehmen, dass das passiert. Was bedeutet es nun, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist einander verherrlichen? Im Bild gesprochen ist eine ich-bezogene Person starr und statisch. Und so eine Person ist dann das Maß aller Dinge und alles muss sich um diese Person herumdrehen. So wie die Sonne, die Planeten müssen sich um die Sonne herumdrehen. Und das ist eigentlich dann das Ich-bezogene. Aber im Leben der Dreieinheit gibt es nichts Ich-bezogenes. Da ist gar nichts. Da ist gegenseitige, sich selbst hingebende Liebe. Das heißt, wenn wir uns über jemanden freuen und ihm dienen, dann begeben wir uns, im Bild gesprochen, auf eine dynamische Umlaufbahn um diese Person herum. Es entsteht eine Art Tanz. Und dieser Tanz intensiviert sich, wenn es sich nicht um zwei Personen handelt, sondern sogar um drei, die sich gegenseitig um sich drehen, um sich kreisen. Und die Bibel sagt jetzt, so verhält sich das mit der Dreieinheit. Jede der drei Personen kreist um die andere und möchte sie erheben und erwartet aber gleichzeitig nicht, dass die anderen dasselbe mit sich selber tun. Jede tut das freiwillig und überschüttet die anderen dabei mit Liebe, mit Freude und Anbetung. Jede der Personen der Trinität, das ist eben die Dreieinheit, liebt und verehrt die anderen und steht freiwillig zurück hinter die anderen. Und das Ergebnis, das ist ein dynamischer, pulsierender Tanz der Freude und der Liebe. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Gott hat Liebe und Gemeinschaft in sich selbst. Und zwar in vollkommener Weise. Er braucht uns Menschen gar nicht. Er hat uns nicht gemacht, damit er nicht alleine ist. Denn er ist nicht alleine, er war niemals alleine. Er hat die wunderbarste und perfekteste mögliche Form von Beziehung, also die es überhaupt nur geben kann. Also eigentlich hat Gott in gewisser Weise nur Nachteile, seit er uns Menschen als störrische, besserwisserische Menschen gemacht hat. Wir machen ihm nur Ärger, kann man fast sagen. Nun kommen wir zur Frage, warum denn der eine Gott, warum der eine Gott zwingend mehrere Personen beinhalten muss. Jetzt wird es ja ziemlich grundlegend. Wenn Gott nur eine Person wäre, dann gäbe es keine Liebe, bis er andere Wesen erschaffen hätte. Also solange Gott nur alleine gewesen wäre, hätte es keine Liebe gegeben, weil er wäre nur einer gewesen. Man braucht ja jemand anders, um zu lieben. So ein einsamer Gott wäre dann zwar von Ewigkeit her allmächtig und gewaltig, aber er wäre nicht Liebe. Und die Konsequenz daraus heißt, dass die Liebe dann in dem Fall nicht zum innersten Wesenskern von Gott gehören könnte. Diese innersten Wesenszüge wären dann Macht, aber nicht Liebe. Und da sind wir dem islamischen Gottesbild recht nahe. Aber Gott ist dreieinig. Und darum ereignet sich in ihm eine tätige Liebe, eine tätige Liebe. Das ist die ganze Zeit in Gott selber. Und diese tätige Liebe ist die Quelle der Kraft und Schönheit, die aus Gott herausfließt. Gemäß Bibel ist Liebe das Zentrum von Gott. Also nicht Gott liebt, Gott ist Liebe. Und wenn er nur eine Person wäre, dann hätte er nicht von aller Ewigkeit her schon Liebe sein können. Dann wäre er nicht von Anfang an vollkommen gewesen. Wir können diesen Teil mit dem Satz auf den Punkt bringen: Das Wesen Gottes ist genau das, was sich zwischen den einzelnen Personen, was die einzelnen Personen sind, und das, was sich zwischen ihnen ereignet, nämlich was? Vollkommene Liebe. Und damit ist die Trinitätslehre zutiefst Auslegung des Satzes: Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und darum kann man sich diesem Gott ja von Herzen auch hingeben. Weil er uns liebt. Weil er dich liebt. Und wir müssen nicht Angst haben, dass wir irgendwie unter die Räder kommen würden. Und in seiner Liebe zu uns fordert er uns aber manchmal auch ziemlich heraus. Zum Beispiel in Markus 8, Vers 35, wo es heißt: Wer sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Das ist Hingabe und dient bis zum Äußersten. Aber genau darin werden wir uns finden. Das soll unser Fokus sein. Und mit dem gab Jesus das weiter, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist schon seit aller Ewigkeit tun. Genau das tun sie. Darum sind sie auch so glücklich. Und das Prinzip, das bedeutet, du wirst nie du selber werden und du wirst nie ein erfülltes Leben führen, wenn du starr an einem Platz hockst und erwartest, dass die anderen sich um deine Bedürfnisse und Interessen bemühen. Weil wir im Ebenbild des dreieinigen Gottes erschaffen worden sind, gilt für uns, wir sind dazu erschaffen worden, einander in Liebe zu dienen. Zuerst Gott und durch Gott, via Gott, dann auch den Menschen. Nur so können wir unsere tiefsten Bedürfnisse leben und auch tiefgründig zufrieden sein. Weil Egoismus, das zerstört das Gefüge, in das wir hinein erschaffen worden sind. Ja, und plötzlich merken wir, wie zentral wichtig die Dreieinigkeit ist. Es ist nicht, das kommt nicht darauf an, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Nein, das ist enorm zentral und wichtig, weil das ist das Vorbild für unsere Lebensbestimmung. Und das muss ja auch so sein. Denn wenn Gott so ist, dann ist das Geschöpf ja auch so. Oder mindestens ähnlich gemacht. Und da sind wir ziemlich tief drin, wenn es um unsere Lebensbestimmung geht. Und dieser dreieinige Gott, der ist jetzt aber nicht nur Liebe. Die Bibel sagt uns, der ist auch heilig. Und heilig bedeutet, er ist total abgesondert von jeder Unreinheit, von jedem Bösen. Völlig abgesondert. Er ist so ganz anders als wir. Das können wir für uns nicht behaupten. Und darum ist es auch so, dass wir Menschen mal von Grund auf von Gott getrennt sind. Dass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das ist so, wenn wir in dieser Art sterben, dann ist diese Trennung ewig gültig. Dann sind wir ewig getrennt von allem, was irgendwie Freude macht. Und darum hat der Vater den Sohn in die Welt geschickt, dass er uns rettet vor dieser Trennung. Und so ist Jesus unschuldig am Kreuz für unsere Sünden gestorben, für unsere Lebensschuld, für das, was wir ja eigentlich nicht gut gemacht haben, was wir vergamed haben, und ist aber am dritten Tag auferstanden. Und Jesus lebt heute. Und das ist das Evangelium, dass Jesus jedem Menschen Vergebung für seine Schuld anbietet und ein neues, ewiges Leben. Das bietet es uns an, auch dir. Und der Heilige Geist ist es, der dieses Erlösungswerk für uns zugänglich macht. Wenn du also Jesus deine Schuld bekennst, einfach dazu stehst in einem Gebet und sagst, Jesus, da habe ich missgebaut und da. Vielleicht denkst du, so schlimm ist es nicht, aber ein bisschen habe ich schon. Ja, dann nimmst du das bisschen, was da ist und sagst ihm, ja, ich habe da auch Dinge gemacht, die nicht gut sind. Und wenn du dazu stehst und Jesus einlädst in dein Herz, dann wird er dir vergeben und zu dir kommen, in dich hineinkommen und dir ein neues Leben schenken. Du wirst rein werden. Und weißt du, du bist Gott so wichtig, dass alle drei Personen der Einigkeit aktiv geworden sind, um dich zurück zu Gott zu führen. Schon viele große Theologen haben sich mit der Dreieinigkeit Gottes befasst. So auch zum Beispiel der amerikanische Theologe Jonathan Edwards. Er war tätig in der großen Erweckungszeit in Amerika. Und er kam zum Schluss, als er über das innere Leben Gottes nachdachte, er kam zum Schluss, Gott ist unendlich glücklich. Unendlich glücklich, das war sein Fazit, denn in Gott wohnt eine Gemeinschaft von Personen, die einander unablässig mit verherrlichender, mit freudiger Liebe überschüttet. Jetzt stell dir mal vor, da gäbe es eine Person, die du enorm toll findest. Du findest die wunderbar, die beste Person der ganzen Welt für dich. Du würdest alles tun für diese Person. Und jetzt beginnt diese Person genau dasselbe für dich zu empfinden und auch zu tun und macht es in Perfektion. Das würde in dir anhaltende Glücksgefühle auslösen. Das wäre ja himmlisch. Und wisst ihr, genau so ist es. Das ist genau so das, was Gott in sich erlebt. Aber in einer Tiefe und in einem Maß, die unendlich intensiv sind. Unendlich intensiv. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir Gott schon so vorgestellt als völlig souverän. Der steht doch darüber. Der braucht doch so Emotionen gar nicht. Der hat das gar nicht nötig. Das ist Gott nicht. Das ist er nicht. Gott ist nicht einfach ein nüchterner, gefühlsloser Klotz. Er ist genussfähig. Er ist unendlich glücklich. Er empfindet tiefe, wunderbare Emotionen ohne Unterbruch in sich. Und das ist darum so, weil in der Mitte seines Wesens eine Orientierung da ist auf den anderen. Weil er die Herrlichkeit des anderen sucht und nicht seine eigene Herrlichkeit. Nun, kundige Bibelleser, die sagen jetzt vielleicht, ja, Moment mal, das stimmt ja nicht ganz. Wenn wir die Bibel lesen, dann will doch Gott, dass wir ihn ehren. Er will, dass wir ihn loben und ihm dienen. Also es ist ja gar nicht so, dass er nur auf sich, also nur auf andere ausgerichtet ist. Nun, das stimmt natürlich. Das ist ein guter Punkt und das stimmt, müssen wir sagen. Er will, dass wir ihn loben. Er will, dass wir ihn ehren und ihm kompromisslos dienen. Das will er. Aber vielleicht merken wir jetzt, warum will er das? Ja, warum er das will? Weil das genau der Weg ist, wie wir die gleiche Freude erleben können, die er erlebt. Denn wir sind ja nach seinem Bild erschaffen und darum läuft es bei uns ja gleich wie bei ihm. Wenn wir unser ganzes Leben für jemand anderes leben, für Gott, dann können wir die gleiche Freude bekommen, die er selber auch hat. Und jetzt sind wir bei der großen Frage angelangt, warum hat Gott eigentlich uns Menschen erschaffen? Warum? Wenn er doch selber alles hat in sich, er braucht uns ja gar nicht. Vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt. Ein anderer Theologe, der George Martson, hat dazu Folgendes gesagt. Der tiefste Grund dafür, dass Gott schafft, ist nicht, dass er irgendeinem Mangel in sich selber abhelfen will, sondern er möchte jene vollkommene innere Kommunikation der Güte und Liebe des dreieinigen Gottes gleichsam nach außen hin erweitern. Gottes Freude und Glück über die göttliche Vollkommenheit finden nach außen hin darin ihren Ausdruck, dass er sie erschaffenen Wesen mitteilt. Vollkommene Güte, Schönheit und Liebe strahlen von Gott aus und lassen die Geschöpfe stetig mehr an der Freude und Wonne der Gottheit teilnehmen. Das letzte Ziel der Schöpfung ist also die Liebesvereinigung zwischen Gott und liebenden Geschöpfen. Das ist jetzt inhaltlich ziemlich dicht, aber ich finde, es trifft es auf den Kopf, den Nagel auf den Kopf. Das letzte Ziel der Schöpfung ist also die Liebesvereinigung zwischen Gott und liebenden Geschöpfen. Er will Freude teilen. Gott will Freude vermehren, nicht nur einfach in sich behalten. Also Gott hat uns nicht erschaffen, dass wir diese unfassbar große Freude empfangen und für uns behalten, sondern dass wir sie weitergeben, dass sie sich vermehrt. Wir sind dazu erschaffen, den Tanz Gottes mitzutanzen. Wenn wir Gott zur Mitte unseres Lebens machen und ihm dienen, einfach weil er Gott ist, nicht weil wir uns etwas versprechen davon, dann werden wir hineingenommen in diesen Tanz und bekommen Anteil an der Freude und der Liebe, die in Gott jetzt wirksam ist. Und das macht uns die Trinität deutlich. Und was das bedeutet, wir sind nicht einfach dazu da, so ein bisschen gläubig zu sein, ja, durchs Leben zu gehen und am Schluss dann in den Himmel zu kommen, sondern wir sind erschaffen, dass es jetzt unser großes Lebensziel sein soll, dass wir Gott immer besser kennenlernen und dass wir ihm dienen und seine Ehre suchen. Und wenn wir das von Herzen machen, dann werden wir uns auf diesem Weg an ihm wirklich freuen und wir werden ihm ähnlicher werden. Und diese Freude und dieses Glück werden dann wachstümlich sein, dass wir größer werden und wenn wir in die Ewigkeit eintreten, bei unserem Tod, dann wird sie quasi explodieren in ein unfassbares Niveau, das wir uns nicht vorstellen können. Es gibt einen Bibelvers, der das beschreibt. 1. Korinther 2, Vers 9. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Boah, stell dir das mal vor. Kein Mensch konnte sich jemals nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Nicht mal vorstellen. Also wenn wir in diese Hingabe an Gott hineingehen und darin bleiben, begeben wir uns in eine Linie hinein, die in unfassbare Schönheit und Liebe und Glück hineinmüden wird. So schön, dass ich wie es kein Mensch nur annähernd bis jetzt erlebt hat, auf dieser Welt ja nicht mal sich das vorstellen kann. So schön wird das werden, weil das so schön in der Dreieinheit ist drin und das können wir dann teilen. Und darum kann er uns Anteil geben an dieser Freude, wenn wir das Gleiche tun. Aus Liebe geben wir uns dem dreieinigen Gott hin. Und das zeigt sich dann natürlich auch an den Menschen in unserem Umfeld. Weil Gott will ja an ihnen wirken, durch uns hindurch. Wir können nicht sagen, die anderen sind nicht wichtig, hauptsächlich ich und mein Jesus oder mein Gott. Nein, die anderen sind mit integriert in das Ganze. Also aus Liebe, übrigens heißt es auch, dass wir versuchen sollten, nichts über Gott zu stellen, wenn wir diese Liebe immer mehr erkennen wollen. Nichts über Gott stellen. Dass wir bereit sind, aus Liebe zu ihm, ihm unsere Lebensplanung zu überlassen. Dass er bestimmen darf, ob ich Karriere mache oder nicht. Dass er über meine Freizeit bestimmen darf. Und dass er auch meine Gedanken bestimmen darf, ob ich jetzt heiraten soll oder nicht. Es ist nicht das Entscheidende, ob ich heirate. Manchmal haben wir das Gefühl, das sei das Nonplusultra und jeder, der nicht verheiratet sei, sei ein halber Mensch. Das ist Gugus. Sondern das Entscheidende ist, dass ich möglichst intensiv diesem Gott mich hingebe. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Weg zur größtmöglichen Freude. Und so tanzen wir den Tanz Gottes mit und sind Teil dieser göttlichen Freude. Und wisst ihr, gerade angesichts dieser Corona-Zeit, wo wir drinstehen, das ist der Weg, wie wir das überstehen können. Und nicht nur mit Ach und Krach, sondern mit einem Gott im Herzen, der uns da enorm in Dimensionen hineinführt, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen, dass du ein dreieiniger Gott bist. Und Herr, es ist so tief, es ist umfassend und auch nicht immer ganz von Anfang an einfach zu verstehen. Aber wir haben jetzt gesehen, es ist nötig, dass du dreieinig bist. Und dass sich in dir die tiefste Liebe abspielt, ohne Unterbruch, was es überhaupt gibt. Und danke, du bist bereit, dass die Liebe auf uns übergeht. Du willst es teilen mit uns, du willst uns drin hineinnehmen. Das ist ja gewaltig, Herr, obwohl man es überhaupt nicht verdient hat. Aber Herr, du hast das Prinzip vorgegeben, wie das passieren kann. Nämlich, dass wir anfangen, das Lehren gleich zu leben, wie es du schon machst. Uns herzugeben für dich und für andere. Aber auch Liebe anzunehmen, gegenseitig. Und Herr, ich bitte dich, hilf du uns, dass wir uns noch mehr auf das einladen können. Jetzt schon auf der Erde, wo es immer noch wird, ja, nie perfekt können sein, aber vor allem deine Ewigkeit, Herr. Wenn es wird explosionsartig in tiefere Dimensionen vorstoßen. Herr, ich freue mich auf das, noch mehr zu erleben mit dir zusammen. Bitte hilf du uns in dieser Zeit, in der wir drinstehen.